Wir sind ja in der Apostelgeschichte unterwegs und heute geht es um Apostelgeschichte 13. Es ist ein sehr langer Text von 1 bis 52. Ich habe mir da ehrlich gesagt sehr schwer getan, das in eine Predigt zu packen. Man könnte drei Predigten draus machen. Ich habe es versucht, es einigermaßen zu komprimieren. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Es geht darum, oder ich habe der Predigt den Titel gegeben, das Wort Gottes geht in die Welt hinaus. Die christliche Weltmission beginnt. Ich möchte mit der Schriftlesung beginnen. Ich lese den ersten Abschnitt von 1 bis 37. Wie gesagt, es ist ein sehr langer Text, aber es ist ein sehr guter Text. Den Rest lese ich dann später. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf, und sie ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia, von da zu Schiff nach Zypern. Und da sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, wie er auch genannt wurde, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach: Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als aber der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Bergen Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie aber zogen von Berge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen: Liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen, so sagt es. Da stand Paulus auf und winkte mit der Hand und sprach: Ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk groß gemacht, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit starkem Arm führte er sie von dort heraus. Und 40 Jahre lang ertrug er sie in der Wüste und vernichtete 7 Völker in dem Land Kanaan und gab ihnen deren Land zum Erbe. Das geschah in etwa 450 Jahren. Danach gab er ihnen Richter bis zur Zeit der Propheten Samuel. Und von da an baten sie um einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Der soll meinen ganzen Willen tun. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen, als Heiland für das Volk Israel. Nachdem Johannes, bevor Jesus auftrat, dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber siehe, es kommt nach mir, dessen Schuhriem zu lösen ich nicht wert bin. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen, uns ist das Wort dieses Heils gesandt, denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteilsspruch erfüllt. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinaus nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen hat, hat er so gesagt: Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er auch an einer anderen Stelle, im Psalm 16, Vers 10, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, denn nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Bis dahin erstmal. Und wie gesagt, die Überschrift lautet: Das Wort Gottes geht in die Welt hinaus. Die christliche Weltmission beginnt. In Apostelgeschichte 11, 19 haben wir gelesen, dass viele Christen in der Verfolgungszeit nach der Ermordung des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren und nach Antiochia kamen, wo zuerst den Juden das Evangelium verkündet wurde, danach aber auch den Griechen, also den Nichtjuden. Eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Barnabas zog auch nach Tarsus, um Paulus zu suchen, den er dort auch fand. Sie gingen also gemeinsam nach Antiochia, wo sie ein Jahr lang bei der Gemeinde blieben und dort lehrten. Bisher lag der Fokus auf dem Apostel Petrus. Doch nun in weiterer Folge rückte Paulus mehr und mehr ins Zentrum des Geschehens. Die Verkündigung des Evangeliums war nun nicht mehr in erster Linie mit der Person des Petrus verknüpft. Allmählich nahm Saulus, also Paulus, seinen Platz ein. Das geografische Zentrum der Gemeinde war jetzt nicht mehr nur Jerusalem, sondern wurde Antiochia. Das wurde auch zum Zentrum der Mission. Dort werden sie zum ersten Mal auch als Christen bezeichnet. Und von nun aus geht es hinaus in die ganze Welt. Zuerst ging es in den näheren Westen und danach immer weiter weg. Gemäß des Auftrages des Herrn, ich lese das jetzt etwas langsamer, damit der Alexander das übersetzen kann. Ich hoffe, es geht so für unsere ukrainischen Geschwister. Matthäus 28. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Wir haben gehört, dass dort Propheten und Lehrer wirkten. Sie waren Propheten, die das Wort Gottes in die Gegenwart auslegten. Offensichtlich tat Gott der Gemeinde seinen Willen damals auch noch durch Propheten kund. Auch waren sie Lehrer für das Wort Gottes, die den Menschen damals die Schrift auslegten, die Zusammenhänge zwischen dem Alten und Neuen Testament erläuterten und davon erzählten, dass Jesus Christus der Heiland und der Retter ist. Sie erklärten ihnen die Schrift, das Wort Gottes, soweit es im Neuen Testament bereits vollständig war. Barnabas, den wir bereits kennen aus den vorherigen Kapiteln, der bei der Bekehrung des Paulus mit dabei war und dessen Bezeichnung Sohn des Trostes war, gehörte auch zu ihm. Er war ein Jude aus Zypern. Es ist gut, wenn man in seiner Gemeinde zum Beispiel auch Menschen hat, die trösten können. Das ist auch bei uns gut. Des Weiteren war dort Simeon, ein Jude genannt Niger. Er dürfte aufgrund seiner Bezeichnung ein Farbiger gewesen sein. Vermutlich stammend aus Schwarzafrika. Lucius aus Kyrene, was in Nordafrika lag, war auch dabei. Manaen, der auch dabei war, wurde sogar mit dem Landesfürsten Herodes Antipas erzogen. Er hatte also Umgang mit hochgestellten Persönlichkeiten. Er kam also aus Kreisen, die Macht und Einfluss hatten. Herodes Antipas hatte ja Johannes den Täufer enthaupten lassen, wie wir wissen. Dieser Manaen hätte aufgrund seiner Herkunft weltlich Karriere machen können. Der hätte richtig was werden können in der Welt. Zog es aber vor, sich diesem unbeliebten, diesem verruchten Haufen anzuschließen. Er wurde ein Nachfolger Jesu. Der andere, Herodes Antipas, wurde genau das Gegenteil. Er wurde ein Widersacher von Jesus. Als letzter stieß dann Paulus zu ihnen, der an einer rabbinischen Schule ausgebildet wurde, wie wir in vorherigen Kapiteln bereits gehört haben. Er wurde vom Rabbiner Gamaliel, dem Älteren, erzogen. Auch hätte er mit seiner Ausbildung und Begabung bei den Juden einen kometenhaften Aufstieg machen können. Er war ja bereits unterwegs gewesen und hat die Juden, beziehungsweise die, nicht die Juden, sondern die Christen verfolgt. Und auch er unter der Berufung durch den Herrn folgte dieser Gruppe von Christen, um das Evangelium zu verbreiten und die frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkünfte waren diese Männer zu einer hervorragenden Zusammenarbeit befähigt. Es war also eine ethnische und kulturelle Vielfalt in der Gemeinde. Ähnlich wie bei uns, wo man sieht, dass es völlig egal ist, wo jemand herkommt, was er für eine Hautfarbe hat und wie sein bisheriger Werdegang war. Es ist völlig egal, wo jemand herkommt. Gott kann alle gebrauchen, die sich von ihm gebrauchen lassen, um sein Reich zu bauen, um das Evangelium weiterzugeben. Als sie ihren Dienst taten, sprach dann der Heilige Geist zu ihnen, dass sie Barnabas und Saulus aussondern sollten, damit sie ihrer Berufung nachgehen konnten. Sie fasteten und beteten und legten ihnen die Hände auf, um sie mit einem besonderen Segen auszustatten, bevor sie aufbrachen. Das war kein magisches Handauflegen, um ihnen Power mitzugeben, wie man so schön sagt, sondern ein Zeichen, dass die Gemeinde hinter ihnen stand, sie im Gebet begleiten wollte und ihnen eine Art Beglaubigung von der Gemeinde mitgab, was ich sehr schön fand, als ich das gelesen habe. Auch beteten sie gemeinsam, um den Auftrag, den sie hatten, vor Gott zu bringen. Sie beteten zu ihm, der ihnen den Auftrag durch den Heiligen Geist erteilt hat. Dann ließ man sie mit dieser Vollmacht ziehen. Dieses Handauflegen haben wir bereits in Kapitel 9 erlebt, wo Hananias dem Saulus die Hand auflegte. Könnt ihr euch erinnern? Ich glaube, das habe ich sogar gepredigt. Ich habe die Predigt in 4 Abschnitte geteilt. Der erste lautet: Wer ist die Mutter der Mission? Ich habe es unter Anführungszeichen gestellt, weil heutzutage muss man ja aufpassen, ob man Mutter oder Vater sagt. Wer ist die Mutter der Mission? Der zweite Punkt: Paulus übernimmt die Leitung der Mission. Der dritte Punkt wird lauten: Kampf der Mission gegen die Mächte der Finsternis. Und der letzte Punkt: Das Evangelium lässt sich nicht aufhalten. Wir kommen zu Punkt 1. Wer ist die Mutter der Mission? Bisher ging es darum, den Juden das Evangelium zu verkündigen. Nun in Kapitel 13 geht es um die Missionierung der Heiden auf der ganzen Welt. Es betraf ab diesem Zeitpunkt auch uns, die wir nicht jüdischen Ursprungs sind. Jesus hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, was wir auch schon gelesen haben: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Und in Matthäus 24, 14 steht: Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. In diesem Kapitel 13 steht auch für uns als Gemeinde Dranreuth eine wichtige Botschaft, wo wir hören werden, was es für uns heute als Gemeinde bedeutet, zu missionieren, die Mission zu unterstützen und Missionare auszusenden. Es beginnt nun sozusagen die große Weltmission, die mit diesen 5 Männern der Gemeinde in Antiochia ihren Anfang nahm und sich dann schnell über die ganze Erde ausbreitete. Es fing also klein an und konnte bis heute nicht gestoppt werden. Es war einfach nicht möglich, diesen Weg zu stoppen, den der Herr vorgegeben hat. Auch wenn wir manchmal bei uns hier glauben, es geht nichts weiter, es bewegt sich nichts. Es gibt Regionen in der Welt, wo man es gar nicht vermuten würde, ob es Iran ist oder wo auch immer. Da finden wirklich Menschen zu Jesus unter der größten Bedrängnis. Teilweise riskieren sie Leib und Leben, wenn sie sich versammeln, weil sie an Jesus glauben, weil wir wissen ja, was mit ihnen passiert, wenn es offenkundig wird, dass sie Jesus nachfolgen in solchen Ländern. In Vers 1 lesen wir bereits, dass sie in der Gemeinde waren und dem Herrn dienten und höchstwahrscheinlich auch die Gemeindeversammlung mit den 5 erwählten Männern, die beiden Barnabas und Saulus ausgesendet hat. Am Ende von Kapitel 14 werden wir lesen, dass sie dann wieder zurück in die Gemeinde in Antiochia gingen, sich dort versammelten und ihnen berichteten, wie viel Gott durch sie getan hat und wie sie den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatten. Wir kommen nun zu der Frage, wer sendet die Missionare aus? Wer löste diese Weltmission aus? Sind es irgendwelche christlichen Strategen, die die Missionare verteilen, oder irgendwelche Organisationen, die sich damit beschäftigen? Es könnte durchaus der Eindruck entstehen, dass es so ist. In diesem Abschnitt kommt jedoch eindeutig zum Ausdruck, dass es die Gemeinde ist, die die Missionare entsendet. Also diese Missionare kommen aus Ortsgemeinden. Das ist ganz wichtig. Die Missionsorganisationen tragen viel dazu bei, dass Mission gut organisiert ist. Sie leisten wertvolle Arbeit, für die wir sehr dankbar sein müssen. Wir sehen also hier, wer sozusagen die Mutter der Mission ist. Es ist die Gemeinde, die durch den Heiligen Geist die Missionare aussendet. Die sogenannte Ortsgemeinde, also auch wir hier, ist die Mutter der Mission. Von ihr aus werden Missionare entsendet und dann durch Missionsgesellschaften weltweit verteilt. Der Ursprung aller Mission ist die Gemeinde. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich dies zu vergegenwärtigen, um der Mission den Stellenwert beizumessen, der ihr zusteht und der ihrer würdig ist. Ich muss gestehen, dass ich bis zu meiner Vorbereitung der Predigt das auch noch nicht so ganz begriffen und gesehen habe. Und wie wichtig es eigentlich ist, Missionare auszusenden, sie zu unterstützen, für sie zu beten, mit ihnen Kontakt zu haben, um zu wissen, wie es ihnen geht. Weil sie sind manchmal in schwierigen Regionen unterwegs und da brauchen sie zumindest unser Gebet. Wir haben da alle noch sehr viele Möglichkeiten, uns zu verbessern. Ich nehme mich da in keinster Weise aus. In einer Gemeinde stand einmal über dem Ausgangstor, also wenn man hinausgeht, geschrieben: Achtung, Sie betreten jetzt Missionsgebiet. Was heißt das für uns? Sobald wir unsere Gemeinde, unser Haus, unsere Wohnung verlassen, betreten wir Missionsgebiet, auch hier bei uns. Wir müssen also nicht unbedingt nach Afrika oder nach Asien oder noch weiter weg reisen. Mission beginnt vor unserer Haustür. In Vers 4 geht es dann weiter. Geführt vom Heiligen Geist reisten sie los. Zuerst nach Seleucia und dann weiter per Schiff nach Zypern in die Stadt Salamis, wo sie das Wort Gottes in den Synagogen verkündigten. In Salamis lebten offenbar sehr viele Juden. Ihre Vorgehensweise, stets zuerst die religiösen Zentren der Juden aufzusuchen, stellte sich als sehr vorteilhaft heraus. Zum einen wurde damit das Vorrecht der Juden, als erstes Evangelium zu hören, gewahrt. Zum anderen waren die Heiden, die an den Gottesdiensten der Juden teilnahmen, besonders empfänglich für das Evangelium, da sie mit dem Alten Testament und den Prophezeiungen des Messias bereits sehr gut vertraut waren. Ein Cousin von Barnabas, Johannes Markus, begleitete sie dabei. Er war sozusagen ein Gehilfe von ihnen. Nachdem sie nun fast die ganze Insel durchzogen hatten, kamen sie nach Paphos. Dies lag etwa 150 Kilometer entfernt von Salamis. Seinerzeit war das ein ziemlicher Marsch. Heute sind wir in einer Stunde da mit dem Auto, wo der Sitz der Provinzregierung war. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, der da gelautet hat: Paulus übernimmt nach und nach die Leitung. Was dort geschah, war von sehr großer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Heidenmission. Dort trafen sie auf einen Zauberer und falschen Propheten, Bar Jesus, der dort zum Hofstaat des römischen Statthalters Sergius Paulus gehörte. Er hatte also eine einflussreiche Position und dadurch ein sehr gutes Auskommen. Es ging ihm einfach gut, auch wenn er jetzt sehr viel Schmarrn erzählt hat. Dieser Statthalter hatte großes Interesse am Evangelium und rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Also irgendwie hat er was mitgekriegt, heute, da ist ja noch was, außer das, was ihm dieser Zauberer da mitteilt. Und da hat sich dieser Zauberer natürlich große Sorgen gemacht. Dadurch geriet das Ansehen dieses Paar Jesus in große Gefahr. Er widerstand ihnen und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Er leistete also massiv Widerstand, da er seine Felle davon schwimmen sah, wenn es den beiden gelang, ihm das Evangelium nahezubringen. In dieser kritischen Situation, Apostelgeschichte 13, Vers 9, voll des Heiligen Geistes riss dann Saulus nun die Leitung an sich und konnte aggressiver gegen den Elimas, wie er auch genannt wurde, vorgehen. Paulus hatte ja bei der Verfolgung der Christen bewiesen, dass er vehement gegen Andersdenkende vorgehen kann. Das war bestimmt einer der Gründe, warum der Herr ihn dafür auserwählt hat. Barnabas war ja, wie vorhin erwähnt, eher ein sanftmütiger Tröster. Und in dieser Situation brauchte man einen konsequenten Eiferer, wie Saulus es war. Diesmal jedoch im Dienst der guten Sache. Ab diesem Zeitpunkt verwendet Lukas nun nur noch seinen römischen Namen Paulus, nicht mehr Saulus. Paulus hingegen benutzt er immer wieder, wenn er von sich selber erzählte, den Namen Saulus. Paulus sah diesen bei Jesus an und sprach: Du Sohn des Teufels, voll aller List und Bosheit, du hörst nicht auf, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen. Also er fuhr ihn richtig an. Bar Jesus ist nämlich hebräisch und bedeutet Sohn des Jesus. Der Name gefiel Paulus natürlich ganz und gar nicht. Daher bezeichnete er ihn als Sohn des Satans, als Feind aller Gerechtigkeit. Er war voll skrupelloser Bosheit und täuschte seine Zuhörer. Er war ein Magier, ein Zauberer, der sich dämonischer Kräfte bediente, denen er sich zu seinem eigenen Vorteil ergeben hatte. Jedes Mittel war ihm recht, jedes, wenn er dadurch seine Mitmenschen betrügen und die Wahrheit entstellen konnte. In Vers 11 heißt es dann: Und nun siehe, dass die Hand des Herrn über dich kommt und du sollst blind sein, dass du die Sonne eine Zeit lang nicht siehst. Mitten in diesem Streit mit Elimas über die Verkündigung des Evangeliums vor einem Heiden verhängte Paulus Kraft des Heiligen Geistes eine vorübergehende Blindheit über diesen Bar Jesus. Sofort fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Und er suchte sich jemand, der ihn an der Hand führte. Dies erinnert uns auch ein wenig an die Blindheit von Saulus auf dem Weg nach Damaskus, vor seiner Bekehrung, wo er dann auch blind war und geführt werden musste. Das war sozusagen das erste Wunder, das Paulus vollbracht hatte. Und weitere werden folgen, wie wir in der Apostelgeschichte und auch im Wort dann noch sehen werden. Als der Statthalter Sergius Paulus dieses Wunder sah, verwandelte sich sein Interesse, was er ja hatte, in wahren Glauben an Jesus Christus. Sergius Paulus erkannte, worum es wirklich geht, und nahm das Wort des Herrn auf. Er bekehrte sich. Lukas bringt hier praktisch zum Ausdruck, worum es eigentlich geht. Es geht darum, ob man im Licht wandelt oder in der Finsternis. Es geht um Rettung oder Verlorenheit. Es geht um Himmel oder Hölle. Es geht um die ewige Errettung oder die ewige Trennung von Gott. Es geht um alles oder nichts. Für den Verbleib in der Ewigkeit, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Der Trennung von Gott oder im Himmel beim Herrn. Es ist auch interessant zu sehen, dass der Statthalter und Paulus Namensvetter waren. Wird auch kein Zufall gewesen sein. Die Wege des Herrn sind einfach im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar. Diesen Zwischenfall mit diesem Magier Elimas ist aus drei Gründen wichtig. Dieser Zwischenfall mit diesem Magier ist aus drei Gründen wichtig. Erstens: Er zeigt den Beginn der Führerschaft des Paulus. In Vers 13 heißt es ja bereits: Paulus und die um ihn waren. Das haben wir vorhin gelesen. Der zweite Punkt: Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich die Verkündigung des Evangeliums in entscheidender Weise hin zur Heidenmission. Vorher ging es fast nur um Judenmission. Drittens: Viele Stellen in diesem Abschnitt haben interessante symbolische Anspielungen. Wie zum Beispiel: Ein Heide mit Namen Paulus, also Sergius Paulus, nahm die Botschaft an, und ein Jude mit dem Namen Sohn Jesus lehnte sie ab. Bar Jesus lehnt die Botschaft ab. Und die Blindheit des Elimas, also dieses Bar Jesus, war ein Bild für die Blindheit des Volkes Gottes, Israel. Wir kommen zum dritten Punkt. Der Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Es ist für uns dabei immer sehr wichtig zu beachten, dass Mission immer Machtkampf bedeutet. Immer. Wo der Himmel bekehren will, meldet sich auch die Hölle, der Satan, zu Wort. Wo Gott seine Missionare losschickt, mobilisiert auch der Satan die Bataillone der Finsternis. Paulus wusste, dass die spätere Gemeinde, also auch wir, in diesen Machtkampf hineingerissen werden. Es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, das Gericht über den Satan herbeizurufen, wie es in manchen charismatischen Gemeinden praktiziert wird, wo versucht wird, mit den Mächten der Finsternis Kontakt aufzunehmen, um ihnen entgegenzutreten. Das ist absolut nicht unsere Aufgabe und das ist brandgefährlich. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, deutlich, womit wir es zu tun haben und wie wir dem entgegentreten können. Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Damit haben wir zu kämpfen. Da spricht Paulus also ganz nüchtern von der unsichtbaren Welt, von der dämonischen Realität, die es gibt, auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen. Wenn man die heutige Zeit betrachtet, wie die Esoterik boomt und dergleichen, da wird einem Angst und Bange. Es gibt also nicht nur das Wirken Gottes, auch das Wirken des Satans mit seinen dämonischen Truppen, die mit aller Macht verhindern wollen, dass wir uns in die heilsbringenden Hände unseres Gottes begeben können. Es ist ganz klar, dass wir mit diesem Wirken mit der geistlichen Waffenrüstung begegnen, dass wir diesem Wirken mit der geistlichen Waffenrüstung begegnen sollen. Wir sollen den Schild des Glaubens ergreifen, welcher uns vor den feurigen Pfeilen des Satans schützt. Unser Schild ist unser persönliches Verhältnis zu unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Wenn wir in einem innigen Verhältnis zu ihm stehen, können uns diese Angriffe des Satans gar nichts anhaben. Auch wenn Stolz, Neid, Angst, Bitterkeit, Frust und so weiter uns befallen, können wir wissen, dass wir in der Hand unseres Herrn Jesus geborgen sind. Auch wenn wir manchmal drohen zu verzagen. Er lässt uns nicht los, weil er uns dies in der Schrift zugesagt hat. Gott gibt uns auch eine Offensivwaffe in die Hand. Was könnte das sein? Er gibt uns die Bibel an die Hand. Das ist unsere Offensivwaffe. Wir brauchen kein Schwert, wir brauchen keine Kanonen, wir brauchen keine Abfangjäger, wir brauchen das Wort Gottes, die Bibel. Durch sie können wir all diesen Anfechtungen der Mächte der Finsternis entgegentreten, indem wir die Wahrheit Gottes kennen, die Wahrheit Gottes anwenden, uns darauf verlassen, dass es Gottes Wort ist, das Wort Gottes verkündigen, das Wort Gottes den Mächten der Finsternis entgegenhalten. Wenn wir uns an Jesus halten, haben sie keine Chance, weil sich sein Wort trotz aller Widerstände weltweit ausbreitet. Nur Gottes Wahrheit und unser Glaube an Jesus hat die Macht, die Widerstände des Satans zu überwinden. Die Weltmission ist trotz widriger Umstände bis heute nicht zum Stillstand gekommen. Man schafft es einfach nicht. Gott hat die Macht und die Souveränität, sein Werk zu vollenden. Wir kommen nun zum vierten Punkt. Das Evangelium lässt sich nicht aufhalten. Welch ein tröstlicher Gedanke. Barnabas hingegen hatte kein Problem damit, dass Paulus nun die führende Position in der Gruppe bei der Missionsreise übernahm. Er war damit einverstanden. Er hat sich untergeordnet, wenn man so schön sagt. Vom Berge zogen sie dann unter großen Erschwernissen weiter nach Antiochia in Pisidien. Also nicht das Antiochia, wo sie herkamen, sondern da gab es mehrere Antiochias. Also nach Antiochia in Pisidien. Dort in Antiochia angekommen, werden sie sich bald auf den Weg zu den Synagogenvorstehern gemacht haben und angekündigt haben, dass sie am Sabbat in die Synagoge kommen, um dort etwas zu sagen, um Gottesdienst teilzunehmen. Es bot sich ihnen die erste Gelegenheit zu einer Predigt. Es war nämlich Brauch, zwei Stellen aus dem Alten Testament zu verlesen. Eine aus dem Gesetz, dem Pentateuch, und eine aus den Propheten. Diese zusammen bilden ja das Alte Testament. Wie abgesprochen ließen die Vorsteher Paulus und Barnabas holen und sprachen: Liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen? So sagt es. Wenn sie das gewusst hätten, was da jetzt kommt, ich glaube, dann hätten sie es nicht getan. Paulus ließ sich natürlich nicht zweimal bitten. Das war die Gelegenheit schlechthin. Stand auf, winkte mit der Hand und sprach: Ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Also richtig mit Bestimmtheit, wie man Paulus kennt. Hier vielleicht noch eine kurze Erklärung, was jetzt die sogenannten Gottesfürchtigen eigentlich sind. Es sind Heiden, die am jüdischen Synagogengottesdienst teilnahmen und teilweise die Mosegesetze einhielten. Sie sind jedoch zu unterscheiden von den Proselyten, die durch die Beschneidung rechtsgültig zum Judentum übergetreten sind und alle mosaischen Gesetze einhalten mussten. Er baute seine Predigt für Juden, die er ja aus seiner Zeit gut kannte, so auf, dass diese aus einem Schriftbeweis aus dem Alten Testament bestand. Dabei gab es eine dreimalige Anrede für die Zuhörer. Und die Predigt war so unterteilt, dass es eine Vorbereitung auf das Kommen des Messias gab, was man ja im Alten Testament immer wieder lesen kann. Er sagt, ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen. Und dann gab es zweitens eine sogenannte Verwerfung. Da ging es um die Kreuzigung und Auferstehung des Herrn Jesus Christus vom Vers 26 bis 37, wo er dann sagt, ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen. Und drittens kommt er dann zur Anwendung des Gesagten, Verse 38 bis 41. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder. Natürlich sind da nicht nur die Brüder gemeint, sondern die Schwestern genauso. Aber diese Bezeichnung Brüder beinhaltet natürlich die Frauen genauso. Paulus nutzte also diese Gelegenheit, die Zuhörer darauf hinzuweisen, dass die Erwartungen des Alten Testaments, das Kommen des Messias in Jesus bereits erfüllt ist. Er hat die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und hat es ihnen knallhart hingeknallt. In einem Überblick über die Geschichte Israels erinnerte Paulus seine Zuhörer zunächst an Schlüsselpositionen und Ereignisse ihrer Vergangenheit. Also er hat dann aufgelistet den Aufenthalt in Ägypten, die 40-jährige Wüstenwanderung, die Eroberung und die Besiedelung Palästinas, die 7 Völker in Kanaan, die Gott vernichtet hatte, die Zeit der Richter, hat er erwähnt, die Regentschaft unter Saul und David. Aus Davids Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat im Alten Testament, Jesus als Heiland für das Volk Israel kommen lassen. Ab Vers 27 sehen wir, dass Paulus, wie auch Petrus und Stephanus, den Juden ganz konkret vorwarf, Jesus nicht erkannt und ihn haben töten lassen, trotz seiner Unschuld. Sie konnten ihm einfach nichts nachweisen und waren trotzdem dafür, dass er getötet wird. Er stellte dieser Anschuldigung dann aber sofort die Auferstehung gegenüber, die bei vielen Gelegenheiten bezeugt worden ist. Bei ganz vielen Gelegenheiten wurde immer wieder von dieser Auferstehung berichtet. Zum 5. Mal in der Apostelgeschichte, wenn ich richtig recherchiert habe, weisen die Apostel an dieser Stelle darauf hin, dass sie Zeugen der Auferstehung Christi waren. 5 Mal haben sie bereits darauf hingewiesen. Warum taten sie das eigentlich immer wieder? Weil sie damit ausdrücken wollten, dass es ohne die Auferstehung Jesu von den Toten ein sinnloses Evangelium wäre. Es würde gar keinen Sinn machen. Wir wären auch nicht hier. Es wäre sinnlos. Wenn Jesus immer noch im Grab wäre und nicht im Himmel, wäre unser Evangelium sinnlos. Da könnten wir auch Radfahren gehen. Es ist die zentrale Voraussetzung für unseren Glauben, dass Jesus lebt und im Himmel ist und wiederkommt. Ich möchte dann weiterlesen, die Schriftlesung 38 bis 52, etwas kürzer. So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. So seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. In Habakuk 1, seht ihr Verächtern, wundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen, den Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollen in der Gnade Gottes. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns den Heiden zu. Denn so hat uns der Herr geboten in Jesaja 49,6. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als aber die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen und vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub ab von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Im Vers 38 heißt es, so sei euch nun kundgetan, dass euch durch die Vergebung der Sünden verkündigt wird und in all dem, worin ihr durch das Gesetz Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Der Glaube an den Herr Jesus Christus rettet. Mehr können wir nicht dazu beitragen, denn Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung alles getan. Er hat alles vollbracht. Das heißt, Jesus gehört in unser Herz. Er will mit uns eine persönliche Beziehung haben. In Habakuk 1,5 warnt der Prophet vor dem drohenden Gericht. Also die Warnungen stehen bereits im Alten Testament. Dass also jene, die die frohe Botschaft Jesu verachten, gerichtet werden. Glaubt oder ihr werdet gerichtet werden. Diese Botschaft gilt auch heute noch, sowohl für Juden als auch für Heiden. Wenn wir dies alles so betrachten, ist der Widerstand heute gegen Jesus und sein Wort in keinster Weise leiser oder anders geworden. Es geht genauso zu wie damals. Sobald wir den Namen des Herrn Jesus und sein Wort weitergeben, damit missionieren, tritt man uns mit derselben Verachtung entgegen. Jeder hat es wahrscheinlich schon erlebt. Ach, was wollt ihr denn mit diesem Märchenbuch? Ach, kann ja gar nicht sein. Wie kann also eine Gemeinde, also wir, trotz dieses Gegenwindes froh werden? Das ist eine wichtige Frage. Ganz einfach, wir müssen damit rechnen, dürfen aber keine Angst vor Widerständen haben. Wir müssen damit rechnen, wir wissen, dass es so ist. Und nicht einfach verzagt aufgeben, er will das Wort Gottes gar nicht hören. Letzten Endes ist es dann seine Entscheidung, für sein Leben und für seine Ewigkeit. Wir wissen es aus der Schrift, dass es dies geben wird. Paulus und Barnabas haben dies erfahren und uns und den Missionaren weltweit geht es genauso. In 1342 lesen wir dann, dass sowohl die Vorsteher der Synagoge als auch deren Besucher an der Botschaft interessiert waren und mehr darüber erfahren wollten. Manche waren sogar bereit, das Evangelium anzunehmen. Paulus und Barnabas ermahnten sie, dass sie in der Gnade Gottes bleiben sollten. Wie geht das? Was heißt das? Man kann doch nur in der Gnade bleiben, wenn man bereits diese Gnade angenommen hat. Also gab es dort auch schon Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben müssen. Sonst können sie nicht in der Gnade bleiben. Das war sehr tröstlich für die beiden, dass auch hier in Antiochia, in Pisidien, die Früchte ihrer Arbeit bereits sichtbar waren. Das hat ihnen sehr, sehr gut getan. In Vers 44 lesen wir, dass am nächsten Sabbat fast die ganze Stadt zusammenkam, um das Wort Gottes zu hören. War zwar nicht ganz wörtlich zu nehmen, aber man sagt ja auch heute, wenn es zum Beispiel in Traunreuth was Interessantes gibt, dann kommt fast die ganze Stadt zusammen. Natürlich ist nicht die ganze Stadt da, aber man sagt es symbolisch, sinnbildlich so. Keiner möchte was vermeintlich Interessantes verpassen. Eine Art Sensationsgier, wenn man so will. Das gefiel den jüdischen Synagogenvorstehern ganz und gar nicht. Da sie wieder befürchten mussten, wie bereits die Kapitel zuvor, dass ihnen die Macht eventuell entgleiten könnte. Also fingen sie an zu lästern. Das Gesagte der Apostel einfach ins Lächerliche zu ziehen. Also die haben voll dagegen gehalten. Sie haben sie versucht, lächerlich zu machen. Es ist ja auch heute so. Wenn man keine sachlichen Argumente mehr findet, fängt man an mit Polemik und versucht, den anderen lächerlich zu machen. Das kennen wir. Auch hier haben sich die Methoden ganz und gar nicht geändert. wenn man beispielsweise die Rhetorik vieler in der Pandemie betrachtet. Meine Meinung zählt. Was ich sage, das ist richtig. Was der andere sagt, mag zwar richtig sein, aber weil es von ihm kommt, muss es wohl falsch sein. Dafür gäbe es unzählige Beispiele, auch in der heutigen Zeit. Paulus und Barnabas ließen sich von ihnen jedenfalls nicht wieder den Mund verbieten. Sie ließen es einfach nicht zu und gaben die Botschaft so weiter, wie sie geschrieben steht und wie das der Herr ihnen eingegeben hat. Was heißt es wiederum für uns? Genau dasselbe, keine Angst vor Widerständen. Keine Angst vor Enttäuschungen. Keine Anpassung des Wortes darauf, was die Menschen hören wollen, sondern das Evangelium klar und deutlich weitergeben. Nichts dazu tun, nichts weglassen. In Vers 46 sprachen sie frei und offen, ohne Zurückhaltung, ohne Angst vor Repressalien. Glasklar gaben sie das Evangelium weiter und knallten ihnen sozusagen vor den Latz, dass ihnen das Wort zuerst gesagt werden musste, sie es aber ablehnten und sich dadurch selbst verschuldet als nicht würdig erweisen des ewigen Lebens. Sie sind selber schuld, sie haben es nicht angenommen, sie haben es sogar ins Lächerliche gezogen. Daher wenden sie sich den Heiden zu, wie es in Jesaja 49, 6 steht. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Diese Stelle des Alten Testaments kann man auf mindestens drei verschiedene Personen bzw. Gruppen beziehen. Erstens auf Israel in Jesaja 49, 3. Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Oder auf Jesus in Lukas 2, 29 bis 32. Oder auch auf Paulus, den sogenannten Heidenapostel. So herausgehoben die Stellung der Juden auch war und ist, wird klar zum Ausdruck gebracht, dass sie aufgrund ihrer Herkunft in keinster Weise ein Exklusivrecht auf den Himmel haben, nur weil sie Juden sind. Ganz bestimmt nicht. Viele glauben das heute noch. Sondern der Herr hat von Anfang an auch die Heiden im Blick gehabt, von Anfang an, wie es ja geschrieben steht. In den letzten Abschnitten kommt mehrmals die Bezeichnung Freude und Wort des Herrn vor. Sie werden vertrieben. Wie kann man da froh sein? Als die Heiden dies hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren, haben wir gelesen. Das Wort bestimmt sein, es kommt aus dem Griechischen, nennt sich Taso, stammt aus dem militärischen Bereich, soweit ich richtig recherchiert habe, und nennt anordnen oder zuteilen. Da könnte man eine eigene Predigt drüber halten, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Lukas benutzt es hier, um deutlich zu machen, dass auch die Heiden zu den Auserwählten zählen, wenn sie das Wort Gottes annehmen. In Vers 49 lesen wir, und das Wort des Herrn breitet sich aus in der ganzen Gegend. Dann ab Vers 50 kam wieder das alte Muster der Juden zum Tragen, indem sie Verfolgung stifteten gegen die Verbreiter des Evangeliums. Das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Wir erinnern uns an Damaskus, wir erinnern uns an Jerusalem und so weiter. Sie hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Männer und Frauen, die großen Einfluss hatten gegen Paulus und Barnabas auf und vertrieben sie dadurch aus ihrem Gebiet. Die beiden aber schüttelten den Staub von ihren Füßen und gingen nach Ikonien, um wieder das Wort Gottes zu verbreiten. Die jüdische Redewendung Staub von den Füßen zu schütteln bedeutet, den Staub einer heidnischen Stadt von den Füßen schütteln. Man gab denen, die den Herrn nicht annehmen wollten, zu verstehen, dass sie sich nicht mit der Ablehnung gegen Jesus beschmutzen wollten. Sie haben diesen Staub, diesen symbolischen Staub, abgeschüttelt. Barnabas und Paulus gebrauchten also diese jüdische Symbolik dazu, sowohl den Heiden als auch den Juden zu sagen, dass sie mit ihrem Unglauben, mit dem Aufstand gegen Gott nichts zu tun haben wollten und sich lieber denen zuwenden, die dafür offen waren. Wer also Jesus, den Retter, bewusst verwirft, der steht auf der Seite des Unglaubens. Sei er nun Jude, Buddhist, Atheist, Moslem oder was auch immer. Wer Jesus ablehnt, steht auf der Seite des Unglaubens. Es gibt ja Glaubensrichtungen, die uns das unterstellen. Wer den Retter, den Sohn Gottes ablehnt, lehnt sich gegen Gott und sein Angebot der Rettung auf. Er will also gar nicht gerettet werden, obwohl es eindeutig und für jeden verständlich geschrieben steht. In Lukas 9, Vers 5 hat Jesus auch gesagt, wenn sie euch nicht aufnehmen, schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Also einem Zeichen der Verachtung sozusagen. Im Vers 52 lesen wir, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Sie wurden wieder vertrieben und freuten sich. Wie passt das zusammen? Ganz einfach, weil sie dort bereits die Saat ausbringen konnten und auch schon reife Früchte gesehen haben bei denen, die sich bekehrt haben. Das hat sie sehr gefreut. Sie sind nicht davon ausgegangen, dass sich jeder bekehren wird, aber sie haben sich sehr gefreut über die, die sie bereits bekehrt haben. Sie beschäftigten sich nicht mehr mit denen, die nicht wollten und konnten. Voller Freude ziehen sie nach Ikonien, erfüllt mit dem Heiligen Geist, um dort weiter die Missionstätigkeit zu vollbringen, welche dort in Antiochia begann und bis heute nicht aufzuhalten ist, wie ich es bereits vorhin erwähnt habe. Wir kommen zur Zusammenfassung. Erstens, die Mutter der Mission ist die Gemeinde, die Missionare aussendet und sie durch Gebet, durch Spenden und dergleichen trägt, unterstützt und auferbaut. Zweitens, Paulus übernimmt nach und nach die Leitung, da er sich beispielsweise energisch gegen den Zauberer Elimas auflehnte und ihn sehr schroff zurechtwies. Drittens, Mission und Glaube an Jesus Christus ist auch ein stetiger Kampf gegen unsichtbare Mächte, denen wir durch die geistliche Waffenrüstung entgegentreten können. Viertens, das Evangelium lässt sich auch heute durch nichts und niemanden aufhalten, da Gottes Wirken stärker ist als alle Widerstände. Oh, welch ein Segen! In diesem Sinne wünsche ich uns, die frohe Botschaft immer und überall weiterzusagen, damit noch viele das Evangelium annehmen können, um gerettet zu werden. Amen.